Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige auf von der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht zu widerstehen. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie hetzten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor das Synedrium. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die in dem Synedrium saßen, schauten unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht, wie das Angesicht eines Engels. Jetzt kommt Kapitel 7, da nimmt Stephanus dann einige Begebenheiten aus der Geschichte Israels heraus und führt sie aus. Und ab Kapitel 7, Vers 54, was wir jetzt auch gemeinsam lesen wollen, spannt er dann den Bogen und bringt seine Ausführungen zum Ziel. Wir lesen Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 54 bis Kapitel 8, 3. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber suchte die Versammlung zugrunde zu richten, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und sowohl Männer als auch Frauen fortschleppte und ins Gefängnis überlieferte. Bis hierhin das Wort Gottes.
Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir ja danken für dein Wort und wir beten, dass du durch das Reden und das Hören deines Wortes in jedem unserer Herzen segnest. Amen. Wir haben ja schon bei der letzten Predigt über die Apostelgeschichte Stephanus in gewisser Hinsicht kennengelernt. Es ging um die ersten Verse aus Kapitel 6 damals, wo er einer der sieben Diakone oder Diener oder Helfer war, die ausgewählt worden sind, um dieses Problem der Versorgung, der versäumten Versorgung der hellenistischen Witwen unter den Gläubigen zu lösen. Da haben wir ja einiges darüber nachgedacht. Deshalb wissen wir schon einiges über Stephanus und wir wollen einiges von dem versuchen, heute Morgen zu vertiefen, das im Sinne von Wiederholung, aber auch dann diese Begebenheit, die wir im Wort Gottes finden und über einen doch größeren Text geht. Das ganze siebte Kapitel ist ein langes Kapitel. Diese Rede, diese Predigt ist eine der längsten Predigten oder Reden, die uns in der Apostelgeschichte überliefert sind. Wenn man diese Geschichte nun so hört, von Anfang ab Kapitel 6, wie dort diese Not entstand und dann Männer mit gutem Zeugnis voll Geistes ausgewählt werden sollten und dann wirklich sich 7 solche Männer gefunden haben, die in dieser Aufgabe dann gedient haben und dann den weiteren Verlauf anschaut, wie Stephanus sich einsetzt für das Volk, dort viel Gutes tut, es zu diesem Konflikt kommt, zu dieser langen Rede kommt und dann kurze Zeit später wird er getötet. Menschlich sinnlos. Ein aufstrebender, wahrscheinlich war er noch jung, im Sinne von damals, ein aufstrebender junger Mann, voll Glauben, voll Geistes. Und kaum angefangen, führt es zum Ende. Und wenn wir die letzten Verse in Kapitel 8 anschauen, dann ist es irgendwie ein bitteres Ende. Er ist tot, es gibt Trauer und eine Verfolgung beginnt über die Gemeinde. Und vielleicht liegt genau darin das Besondere dieses Zeugnisses, dieses Vorbild des Stephanus, der, obwohl er nicht lange in diesem Dienst, in dieser Verantwortung war, doch aber in dem ein selten eindrückliches, sehr überwältigendes Zeugnis der Schrift bekommt. Und darüber wollen wir nachdenken. Wir möchten das unter dem Thema tun, eben das Vorbild des Stephanus unter 4 oder 3, je nachdem, wie wir das zusammenfassen oder lösen voneinander, 3 Aspekten. Einmal das Vorbild des Stephanus als Jünger und Diakon und das Vorbild des Stephanus als Prophet und Märtyrer. Dieses Vorbild des Stephanus, wie wir das in der Schrift finden und wie uns das Lukas so berichtet, das sollte uns im guten Sinne wirklich herausfordern für unser persönliches Leben. Nun zuerst eben Punkt 1, Stephanus der Jünger und der Diakon des Herrn Jesus Christus, das Vorbild als Jünger und Diakon. Wir haben ja letztes Mal schon gesehen in Vers 1 und 2 und Vers 7 in Kapitel 6, dass Lukas zum ersten Mal in der Apostelgeschichte den Begriff Jünger verwendet, um vielleicht hier auch mal das Augenmerk auf das Besondere oder Charakteristische von Jüngern zu lenken. Nun, jeder Christ ist automatisch Jünger und jeder Jünger ist automatisch Christ. Ein Jünger, der kein Christ ist, ist kein Jünger seines Herrn und ein Christ, der kein Jünger ist, ist eigentlich auch kein Christ. Das sind wie Synonyme und betonen verschiedene Aspekte dann auch der Stellung und des geistlichen Lebens derjenigen, ob du von einem Christ sprichst, der zu Christus gehört oder zu einem Jünger, der seinem Herrn nachfolgt. Und aus dieser Menge der Jünger, heißt es dann in Vers 5, in Kapitel 6, wurde auch Stephanus gewählt. Nun, was ist nochmals ein Jünger? Das wollen wir vom letzten Mal her doch etwas vertiefen. Kurz gesagt ist ein Jünger ein Schüler. Ein Jünger ist jemand, der die Lehren und das, was sein Lehrer, sein Mentor tut, erlernt und nachahmt. Das griechische Wort für Jünger entspricht eigentlich dem Wort Schüler oder Lernender. Als Jesus seine ersten Nachfolger berief oder Jünger berief, sprach er die einfachen Worte, folgt mir nach. Das finden wir in Markus 1, Vers 17 oder Johannes 1, Vers 43. Folgt mir nach. Ein Jünger ist also ein Nachfolger, jemand, der seinem Lehrer, der ihn gerufen hat oder ihn in die Nachfolge gerufen hat, glaubt und vertraut und dem Beispiel seines Lehrers folgt. Das ist ein Jünger. Und ein Jünger ist ganz sicher durch mindestens 3 wichtige Dinge charakterisiert. Ein Jünger hört auf seinen Herrn. Auf Jesus zu hören, auf seine Worte zu hören, ist das, was ein wahrer Jünger tut. Und wenn Jesus durch sein Wort heute redet, dann hört ein Jünger gut zu. Und der Jünger nimmt diese Worte seines Meisters, diese Worte, die aus dem Munde Gottes kommen letztlich, auf wie Brot für den Hungrigen und wie Wasser für den Durstigen. Sie sind ihm Nahrung. Labsal, Erquickung, Freude und Wonne. Ein zweiter Aspekt ist, ein Jünger lernt von seinem Herrn. Ein Jünger ist ein Lernender. Und das Wort Christi als das Lehrmaterial dieses Meisters hat für ihn große Bedeutung. Und von diesem Meister, von diesem Herrn zu lernen, das ist generell, wenn man von Jüngern spricht, eines der größten Verlangen und Freuden eines Jüngers, wenn er nun von seinem Meister und Herrn lernen darf. Wie viel mehr wir Christen, die wir von ihm, dem einzig wahren Meister und Lehrer Christus, lernen dürfen. Er nimmt diese Worte seines Meisters freudig auf, sie sind sein tägliches Brot. Und er sinnt, wie Psalm 1, das er betont, darüber Tag und Nacht. Er lernt von seinem Meister. Und ein Jünger wird immer ein Lernender bleiben. Es gibt auch, das betrifft vor allem die älteren Geschwister unter uns, es gibt keinen Punkt, wo du sagen kannst, so, jetzt habe ich die Lehrzeit mit meinem Herrn beendet. Das gibt es nicht. Sondern je länger du vielleicht als Jünger mit dem Herrn gehst, desto mehr wirst du das Verlangen und den Wunsch haben, von ihm zu lernen, weil du merkst, dass du vielleicht schon viele Jahre mit ihm gehst, aber immer noch so viel zu lernen hast oder wieder neu zu lernen hast. Nicht nur das, was du weißt, glaubst und bekennst, sondern auch das, was du letztlich tust und denkst. Und ein Jünger, das ist das Dritte, gehorcht seinem Herrn. Ein Jünger wird das, was er lernt, in die Praxis umsetzen wollen. Für Jünger ist Gehorsam nicht optional. Es geht nicht nur darum, als Jünger den Kopf zu füllen mit möglichst viel Inhalt, sondern vielleicht sogar Stück für Stück zu hören, zu lernen, aber das dann auch umzusetzen im Leben. Und das ist die Frucht wahrer Jüngerschaft, die Lehren dessen, dem man nachfolgt, im Leben umzusetzen, sodass etwas von dieser Frucht der Jüngerschaft, von dieser Frucht des Geistes, könnten wir sagen, aus Galaterbrief, mehr und mehr sichtbar wird. Was zeichnet nun Stephanus als Jünger seines Herrn aus? In Vers 5, Kapitel 6 heißt es, das wollen wir wiederholen, und die Rede gefiel der ganzen Menge, dieser Vorschlag hier auszuwählen, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glauben und Heiligen Geistes. Die Anforderungen, die davor die Apostel erwähnten, waren ein gutes Zeugnis, voll Geist und Weisheit. Das traf auf alle diese sieben Männer zu, die erwähnt werden. Aber Lukas betont speziell und bei einem, keinem anderen, genau diese zwei Dinge bei Stephanus. Voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und da fragen wir uns, was heißt das voll Glauben, was heißt das voll Heiligen Geistes? Voll Glauben, das ist vielleicht wirklich die Frucht, wenn jemand auf seinen Herrn hört, von ihm lernt und ihm gehorcht. Gelebter Glaube, voll Glauben, ist genau das Hören, Lernen und Gehorchen. Voll Glauben heißt, wirklich das zu glauben und für ernst zu nehmen in meinem Leben, was zum Beispiel Jesus in Matthäus 10, Vers 39 sagt. Es heißt dort, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das Leben retten, da meint Jesus nicht, dass du buchstäblich dein Leben retten möchtest, weil du in Todesgefahr bist, sondern er sagt, wer sein Leben, das heißt seine Vorstellung von Leben, seine Pläne, seine Vorhaben, das, wie er sich sein Leben so ausmalt, was dann mal sein wird und so weiter. Wer das retten will, sagt Jesus hier, der muss es verlieren. Ein Jünger ist jemand, der das getan hat, weil er einem anderen Leben nachfolgen möchte, auf ein anderes Leben hören möchte, von einem anderen Leben, nämlich von diesem Leben des Herrn Jesus, lernen möchte und gehorchen möchte. Und das ist so wichtig, so grundlegend für einen Jünger, der dem Herrn nachfolgen möchte. Und da kämpfen wir, glaube ich, schon sehr. Das Zweite, voll Heiligen Geistes. Wer sind, was ist das voll Heiligen Geistes? Diejenigen, die voll Geistes sind, die folgen der Führung des Geistes. Sie sind unter seiner Kontrolle. Paulus spricht das ja so aus in Epheserbrief, er sagt, was man sich nicht betrinken soll, Klammer auf, und unter die Kontrolle des Alkohols kommt, sondern man soll voll Geistes sein. sich unter die Kontrolle und die Führung des Heiligen Geistes stellen. Diese Jünger lassen das Wort Christi reichlich unter sich wohnen, Kolosser 3, Vers 16. Und der Geist Gottes benutzt das Wort Gottes in ihrem Leben und Denken zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung oder Erziehung in der Gerechtigkeit. Das sehen wir in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Also nochmal so eine 3, Vers 16 Stelle, die ganz, ganz wichtig ist, wie Johannes 3, Vers 16. Und so führt der Heilige Geist sie mittels des Wortes Gottes durch die Erneuerung ihres Sinnes, damit sie prüfen können, was der Wille Gottes ist, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Römer 12, Vers 2. Und so, durch diese Sinneserneuerung, gewinnen sie infolge der Gewöhnung geübte Sinne zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Hebräer Kapitel 5, Vers 14. Und damit haben wir Leben, geistliches Leben, voll Geistes, vom Wort her charakterisiert und beschrieben. Und das war Stephanus. Voll Glauben und voll Geistes. Er war aber nicht nur ein Vorbild, wir kommen gleich zur Anwendung, in Bezug auf Jünger, dass er uns in dem, wie er ein Jünger war, ein Vorbild, sondern auch in dem, wie er ein Diakon war. Stephanus, ein Jünger voll Glauben und Heiligen Geist, wurde dann zum Diakon gewählt. Nun, was sind Diakone? Und aufgrund dieser Passage aus Apostelgeschichte 6 können wir sagen, sie sind Diener, wie das eigentliche Wort auch so übersetzt wird. Diener, Diakone. Und sie übernehmen alle die Aufgaben, und das ist das Vorbild von Kapitel 6 dort, durch die die Leiter, Apostel dort, heute vielleicht Leiter und Älteste, den Rücken frei halten können, damit die ihre von Gott gegebene Aufgabe wahrnehmen können, als treue Hirten die Gemeinde zu führen und zu leiten. Sie kümmern sich also mehr um die leiblichen, um die administrativen, um die ganz praktischen Bedürfnisse der Gemeinde, die auch und sehr wichtig sind, sodass die Apostel damals von solchen Voraussetzungen gesprochen haben, dass jemand ein gutes Zeugnis haben muss, voll Geistes und Weisheit sein muss. Und es erstaunt nicht, dass wir dann auch gerade in dem ersten Timotheusbrief in Kapitel 3 neben der Beschreibung und Charakterisierung eines Ältesten auch eine Beschreibung und Charakterisierung von Diakonen finden. Und die unterscheiden sich letztlich nur in einem Punkt, wenn ihr mal das durchlest, Kapitel 3. Nämlich, von einem Diakon wird nicht in diesen Versen per se vorausgesetzt, dass er lehrfähig sei, dass er lehren kann. Aber er soll die Widerstrebenden zurechtweisen können. Und das merken wir später dann in diesem Text, wie das Stephanus sehr wohl getan hat. Und das trifft natürlich auch, dass sie solche sind, die sich mehr um diese leiblichen, administrativen und ganz praktischen Bedürfnisse der Gemeinde kümmern. Das trifft auch auf unsere Diakone zu, auch wenn wir unsere Diakone in dem Sinne noch nicht so formal als Diakone bezeichnen wie den Rolf, sogar Kurt, der eine Doppelverantwortung in unserer Gemeinde hat, nämlich als Ältester und Diakon, Klammer auf, Gemeindepräsident, mit all dem, was dann an vor allem administrativen Anliegen und Dingen zusammenhängt. Aber ihre Aufgabe zur Entlastung derer, die in der Leitung stehen, um ihre dort von Gott gegebene Aufgaben erfüllen zu können. Und was zeichnet nun Stephanus wieder aus als Diakon seines Herrn? Dieses voll Glauben und Heiligen Geistes traf auch auf seinen Dienst zu, der, würden wir vielleicht heute so sagen, aus der Ferne gesehen, ja nicht so besonders war. Er musste irgendwie schauen, dass die Versorgung der Witwen, auch der hellenistischen Witwen in der Gemeinde, sichergestellt war. Vielleicht musste er sogar Essen schöpfen, wer weiß. Braucht man da solche Weisheit, solchen Glauben? Muss man da vom Geist erfüllt sein? Ja, sagt die Schrift. Und wir merken, ob das nun mehr prominente Dienste sind wie die Verkündigung oder mehr weniger prominente Dienste sind wie die Reinigung oder anderes oder die Versorgung. Das steht von dem, wie Gott diese Aufgaben und Dinge sieht, fast auf der gleichen Stufe mit unterschiedlichem Verantwortungsbereich natürlich, aber auf der gleichen Stufe, was die Voraussetzungen betrifft. Da gibt es keine großen Unterschiede. Und das ist wichtig auch für uns, dass wir uns das merken und lernen. Wie können wir uns das vorstellen? Nun, wie war Stephanus wohl in diesem Dienst, wenn er nun so für die Witwen gesorgt hat? Wir sehen da eine Art von Gesinnung, Einsatz, ein Herz, eine Bereitwilligkeit, die dann in der Folge wieder erwähnt wird, wo es heißt, dass er unter dem Volk Gutes getan hat. Er hat nicht nur wahrscheinlich den Teller weitergereicht, sondern diese Schwester ermutigt im Glauben oder gesehen, dass sie Not hat und ist dem nachgegangen, hat ihr geholfen. In Vers 8 heißt es, er war voller Gnade und Kraft in dieser Aufgabe unter dem Volk. Was heißt das für uns, dieses Vorbild? Wenn du dich Christ nennst, also dem Evangelium glaubst und dadurch dein Leben verloren hast, bist du das auch ganz praktisch in deinem Alltag, in deinem Leben als Jünger des Herrn Jesus? Bist du jemand, der wirklich seine Vorstellung von Leben aufgegeben hat um des Herrn willen, der nun auf ihn hört, von ihm lernt und ihm gehorcht? Bist du jemand, der wirklich hört, lernt und gehört? Wenn nicht, fange an mit kleinen Schritten, jeden Tag, dass du dich dem Hören des Wortes aussetzt, dass du anfängst zu lernen, vielleicht dir manche Notizen macht, was du gelernt hast, und dann dem Herrn gehorchst. Bist du jemand, der sein Leben um seinetwillen verloren hat? Und hier wird mir selber schwummrig, wenn ich daran denke, wenn ich diese Frage mir selber stelle. Aber dann fang an, dann fangen wir an, Schritt für Schritt, unsere eigene Vorstellung zu demontieren und die Vorstellung, den Willen des Herrn zu lernen, sodass wir wirklich geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Sodass wir veränderte Sinne haben, die prüfen können, was wohlgefällig, vollkommen und gut ist. Den Willen des Herrn. Jünger, da ist er uns ein Vorbild. Und auch im, wenn wir das Wort Diakon im eher generellen Sinne nehmen als Diener und Mitarbeiter. Wenn du schon Diener und Mitarbeiter bist, dann voll Glauben und voll Geistes. Wenn nicht, dann fang auch da an, mit kleinen Schritten dich so in Gemeinschaft mit deinem Herrn und seinem Wort zu bewegen, dass du mehr und mehr voll Glauben und voll Geistes wirst. Und seht ihr, das ist erstaunlich. Wie war das Ausleseverfahren damals? Und wie wird mancher Diener oder Verantwortliche heute in den Dienst eingesetzt? Ich merke da gewisse Unterschiede. Heute stehen mehr die Notwendigkeit, die Begabung und so weiter im Vordergrund. Damals mussten es solche sein, die voll Glauben und Geist waren, die in Verantwortung genommen werden konnten, die dann ausgewählt wurden, von der Gemeinde bestätigt und im Dienst dann auch das bestätigt haben, dass sie die richtige Wahl getroffen haben. Deshalb wollen wir auch wir lernen, einmal uns selber zu prüfen, sind wir solche, wenn wir mitarbeiten wollen, die jünger sind und die Diener sind in ihrer Gesinnung, in ihrer Haltung, in ihrem Glauben, in ihrer Hingabe an dem Herrn. Dann der zweite Punkt, Stephanus, das Vorbild als Prophet und Lehrer Israels. Es heißt dann in Vers 8, Kapitel 6, Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber auch einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner, der Kyrenäer und der Alexandriner und auf und deren von Silizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Stellt euch vor, das wünsche ich mir für mich hier und da. Dass mir keiner widerstehen kann in Bezug auf diese Dinge. Spaß beiseite. Hier bekommen wir einen Eindruck von dem, wie Stephanus seinen Dienst tat unter dem Volk. Er war voller Gnade und Kraft. Und das wurde durch diese Wunder bestätigt, die er dort gewirkt hat. Und als dann sogar aus dieser Synagoge Und wenn man diese Namen anschaut, die hier genannt sind, dann sind das Namen, die mit dem Hellenismus, mit dem Griechentum zu tun haben. Ist doch interessant, dass er in einen Dienst eingesetzt worden ist, wo es um die hellenistischen Weisen geht in der Gemeinde. Und nun stritten aus dieser Richtung kommende, aus dieser geografischen Gegend kommende, fromme, wir würden sagen orthodoxe Juden gegen ihn, der sich doch so für die Witwen ihresgleichen einsetzt. Aber dann stritt, ich nehme nicht an, dass er gestritten hat, sondern dass sie gestritten haben, aber sie konnten seiner Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, der in ihm gewirkt hat. Und was zeigt uns das? Er kannte die alten Schriften. Er kannte seine Bibel, Klammer auf, das Alte Testament damals, Klammer zu. Und wandte sie ganz konkret in diesem Disput an. Und wurde so vom Geist Gottes geführt, mit einer Weisheit ausgestattet, die unwiderstehlich war. Er wandte diese Worte, die er gelernt hatte, was er gehört hatte, so präzise an, dass seine Gegner dieser vom Geist Gottes geführten Weisheit nichts entgegenzusetzen hatten. Und das empfinde ich als eine große Herausforderung für mich, für uns. Kennen wir die Schriften und wenden wir sie so an, wie das Stephanus getan hat? Und dann diese Rede des Stephanus. Das Kapitel 7 enthält diese lange Rede, die längste Rede des Buches in diesem Buch der Apostelgeschichte und die einzige, die Stephanus hält. Wir wissen sonst wirklich nicht sehr viel von ihm. Aber er weist sich hier als ein kraftvoller Redner und da können wir nur davon lernen. Diese Rede liefert eigentlich uns ein Beispiel dafür, wie vielleicht auch Predigten in der frühen Gemeinde aussahen. Sie gibt uns einen Einblick in die Art und Weise, wie vielleicht auch eine Predigt ausgesehen haben muss, als sich die christliche Gemeinde allmählich von ihren Wurzeln in der Synagoge und des Tempels lösten. Natürlich, es war eine Antwort auf eine sehr ernste Anklage, die gegen Stephanus erhoben wurde, eine Anklage, die dann letztlich zu seiner brutalen Hinrichtung führte. Es stimmt auch, dass es sich hier um eine Art Verteidigungsrede, eine Apologetik handelt, aber dennoch ist es eine hervorragende Predigt, ein hervorragendes Beispiel für eine Predigt und in einer Zeit wie der heutigen, wo viele Christen über den Wert und die Form der Predigt unsicher sind, dieser Abschnitt ist von besonderer Bedeutung. Und Stephanus fordert hier einiges von seinen Zuhörern, wenn er nun diesen langen Streifzug wie durch die Heilsgeschichte macht, um dann zu seinem Punkt zu kommen. Und das Zweite, was mich beeindruckt, ist, dass diese Predigt des Stephanus ein Beispiel dafür ist, wie diese frühen Christen ihre Bibeln verstanden und auslegten. Diese Predigt führt uns ja mehr oder weniger durch einen großen Teil der Heilsgeschichte, beginnend mit Abraham und den Patriarchen, hin bis zum Bau des Tempels. Und es ist faszinierend zu sehen, welche Passagen des Alten Testaments Stephanus als zentral und bedeutsam ansah und wie er sie verknüpft. Wenn wir lernen, den Ablauf von Gottes Erlösungswerk in der Geschichte, das, was wir Heilsgeschichte nennen, mehr und mehr verstehen, wie würden wir eine solche Heilsgeschichte nacherzählen, wie das Stephanus getan hat? Und diese Predigt ist uns ein Vorbild in dem, wie er das getan hat. Und dann drittens gibt es etwas, was bei dieser Predigt vielleicht noch entscheidender ist. Er wurde ja angeklagt, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Der eine Vorwurf lautete, er habe Mose und das Gesetz untergraben. Der andere lautete, dass er die Heiligkeit des Tempels, in dem Gott wohnte, missachtet hatte. Und diese Predigt von Stephanus antwortet auf diese Vorwürfe nicht auf eine klare, erkennbare und eindeutige Weise, wie wir das in unserem westlichen Denken so gewohnt wären. Punkt 1, Punkt 2, dann sind die Sachen widerlegt. Nein, sondern in einem eng verwobenen Argument, eingebettet in eine Art Nacherzählung der Heilsgeschichte, beantwortet er oder entgegnet er seinen Widersachern. Und so widerlegt Stephanus diese Vorwürfe und zeigt, dass er weit davon entfernt ist, wie es in Kapitel 6, Vers 11 heißt, Lästerworte zu reden oder in Vers 13 gegen die heilige Stätte zu reden. Und er zeigt damit ein umfassendes Verständnis von Gottes Heilshandeln in der Geschichte Israels bis heute. Und deshalb ist diese Predigt gefüllt mit Zitaten, Anspielungen aus dem Alten Testament. Und die Zeit fehlt, um nun Vers für Vers durchzugehen, um diese Verbindungen zu sehen und zu zeigen und so weiter. Aber das ist beeindruckend, wie er das getan hat. Und dann um Vers 51 herum kommt Stephanus zu seiner Anwendung. Wir finden das eben in den gelesenen Versen 51 bis 53. Und sie sind ungewöhnlich an Schärfe in unseren Ohren, wenn wir das lesen. Und ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wenn ein Prediger und so eine Predigt hält, dann zum Schluss aufstehen würde und sagen würde, ihr, wie heißt es? Vers 51. Ihr halsstarren und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widersteht allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Aber wir merken etwas, wenn jemand die alttestamentlichen Schriften der Propheten kennt, dann ist das 1:1. Dann merken wir, wie hier Stephanus quasi wie ein Prophet, ein alttestamentlicher Prophet im Neuen Testament, nun diese ganze Heilsgeschichte des Volkes Israel, das ja auf ihn, auf Christus verwiesen hat, auf ihn vorbereiten sollte, sodass dann, wenn er kommt, es ihnen wie Schuppen vor den Augen fällt und sie sich bekehren. Er muss sie hier ermahnen. Petrus hat das einige Kapitel davor für die religiöse Obrigkeit getan. Und Stephanus tut es hier für einen auch großen Teil der sogenannten hellenistischen Juden, die nun dort zu Jerusalem waren. Ein doppeltes Zeugnis, könnte man sagen, noch einmal ein doppeltes Zeugnis, um das Volk Israel damals zu erreichen mit der Botschaft des Evangeliums. Und deshalb diese Schärfe, deshalb diese Deutlichkeit, deshalb diese Wucht und Heftigkeit, mit der Stephanus nun diesen Abschluss seiner Predigt findet. Die Reaktion wissen wir, und wir kommen zum letzten Gedanken, wo es um Stephanus, diesem Vorbild als Märtyrer geht. Er steht für diejenigen, Stephanus, die für ihren Glauben Zeugnis ablegen und dafür sogar ihr eigenes Leben dahingaben. Ihr eigenes Leben wie für nichts geachtet haben. Er wusste ja von seinem Vorbild Christus, was ihm wahrscheinlich passieren würde, wenn er seine Rede so abschließt. Aber Stephanus stand für das, was er glaubte und bezeugte und durch die Führung des Geistes aussprach bis hin zum Tod. Und in dem ist er uns ein Vorbild. Interessant ist, wenn wir nun einige Parallelen zwischen dem Tod Christi und dem Tod des Stephanus sehen. Beide wurden wegen Verlästerung angeklagt. Gegen beide traten falsche Zeugen auf. Beide erwähnten den Sohn des Menschen im Himmel. Beide starben unschuldig. Beide starben außerhalb der Stadt. Beide baten Gott um Vergebung für ihre Mörder. Und beide wurden von gottesfürchtigen Männern bestattet. Und hier merken wir, wie das besondere Zeugnis von Stephanus vielleicht in dem lag, dass er wirklich an den Herrn Jesus erinnerte, dass er ihm bis zum Tode ähnlich war in dem, was seine besondere Aufgabe an diesem besonderen Punkt der Heilsgeschichte der jungen Gemeinde war. Ein solches Zeugnis, ein solches Vorbild, auch für die ganze nachkommende Generationen bis zu uns zu sein, in Bezug auf die Dynamik und Kühnheit eines Jüngers und Dieners seines Herrn. Aber es gab auch Unterschiede. Christus starb nach Gottes Plan an einem Kreuz. Stephanus wurde gesteinigt. Für Stephanus ist der Himmel offen und er sieht die Herrlichkeit Gottes. Für Christus verfinsterte sich die Sonne. Und der Himmel blieb ihm in den Stunden der Finsternis verschlossen. Der Tod des Stephanus war ein Märtyrertod. Der Tod des Christus war ein Sühnetod. Er wird ein Fluch für andere und stirbt stellvertretend für alle, die an ihn glauben. Das ist unser Herr. Christus gibt seinen Geist selbst auf, wie es heißt. Und Stephanus bittet darum, dass sein Geist aufgenommen wird. Ein weiterer Unterschied. Christus vollbringt das Werk, das Gott ihm gab. Und Stephanus entschläft. Und das ist für mich auch so eine verblüffende Aussage. Er entschläft während dieser Steinigung. Aber er war ein würdiger Jünger, Diener seines Herrn. Und deshalb nochmal einige abschließende Gedanken zu ihm als Vorbild für uns. Vorbild als Jünger und Diakon. Nochmals, bist du ein Jünger, der durch sein Leben, wie es in dieser Antwort im Westminster Katechismus heißt, der durch sein Leben Gott verherrlicht und sich auf ewig an ihm erfreut. Bist du ein solcher Jünger? Und hörst du auf das Wort Gottes? Hören wir auf das Wort Gottes? Lernen wir das Wort Gottes und gehorchen wir den Worten unseres Herrn und Meisters? Sodass wir in unserem Leben auch wir ihm immer ähnlicher werden und ihn verherrlichen. Und wenn Diener oder Diakon mit ganzem Herzen, voll Glaube, voll Heiligen Geist, wenn noch nicht Diener, mach dich auf. Denn Gott möchte Jünger und Diener in seinem Reich, in seiner Gemeinde haben. Und dann der Stephanus als Vorbild, als Prophet und Lehrer. Kennen wir die Schriften, die allein weise sind, uns weise zu machen zur Errettung in Christus Jesus? Sind sie dir und mir Lehre, Überführung, Zurechtweisung und Unterweisung im Sinne von Erziehung in deinem täglichen Leben? Stimmt deine Balance noch, wie du dich mit der Schrift jeden Tag beschäftigst? Ist es dir noch mühsam und Plage, Zeit zu finden, um Gemeinschaft mit dem Herrn und seinem Wort zu haben? Das soll uns im guten Sinne herausfordern. Und das ist uns auch ein Vorbild, in dem bis zum Ende zu gehen, und sei es das Ende des Lebens. Auch wenn uns das momentan sehr weit weg erscheint, dieser Gedanke, dass auch wir vielleicht einmal in eine Situation kommen können, wo es an unser Leben geht, möchte ich doch lernen, jetzt schon mich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Dass vielleicht einmal auch hier in der westlichen Welt, die immer gottloser wird, es mal so etwas wie Verfolgung geben kann. Deutlichere, klare Verfolgung, die uns treffen kann. Und das sehen wir in diesem kurzen, aber doch so eindrücklichen Leben des Stephanus als Vorbild. Gott segne dieses Wort in unseren Herzen. Wir wollen noch stille werden und beten. Himmlischer Vater, wir staunen einfach immer wieder über dein Wort und über das, was wir auch in diesem Bericht der Apostel finden. Ich bin immer wieder bewegt, wenn ich diese Begebenheiten um den Stephanus lese und darüber nachdenke. Und ich merke, wie wenig das noch in meinem Leben wirklich gelebte Realität ist. Voll Glauben, voll Heiligen Geistes, voll Weisheit. Mit einem so bereiten Herzen, dir nachzufolgen, dir zu dienen, sich einzureihen in all die Arbeit, die mit verbunden ist, zu deiner Ehre, zur Verherrlichung, zu deiner Verherrlichung und zum Segen für meine Mitchristen. Das wollen wir einfach gemeinsam vor dir bekennen und beten, dass du uns hilfst, dass wir Jünger sind, die auf ihren Herrn hören, die von ihrem Herrn lernen und die ihrem Herrn gehorchen, die sich dann einreihen in den Dienst, die du gebrauchen kannst, die du segnen kannst, die du führen kannst, in deren Herz du deine Worte als das hineinlegen kannst, was sie sind, nämlich Wahrheit Gottes. Zur Lehre, zur Unterweisung, zur Zurechtweisung, zur Beführung. Und wir danken dir für, dass das uns in der Hinsicht Stephanus ein gutes Vorbild sein darf. Nicht, dass wir wie Stephanus werden wollen, auf die gleiche Art und Weise, aber doch, dass du uns mehr und mehr dahin bringst, dass wir dir willig und gerne folgen, auf dich hören und dir in unserem Leben, in unserem Alltag, in den vielen kleinen Dingen auch mehr und mehr gehorchen, dir das Vertrauen aussprechen, unser Leben hinten anstellen, unsere Lebensvorstellungen aufgeben, um dessen Willen, dass du nun durch uns dein Leben leben möchtest. Darum beten wir im Namen deines geliebten Sohnes. Amen.